HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Nieder mit Khamenei, rufen die Demonstranten.
Bei den Protesten gegen die iranische Führung sind Amnesty International zufolge mehr als 100 Demonstranten getötet worden.
Hier sehen Sie, bisher lag der Spritpreis bei 1.000 Toman pro Liter, jetzt sind es 3.000. Die wirtschaftliche Situation der Leute wird immer schlechter. In Teheran und im Rest des Landes hängt alles vom Kraftstoffpreis ab. Der Benzinpreis steigt über Nacht und am Tag steigen die Mieten, genau wie alle anderen Lebenshaltungskosten.
Die Leute, die aber sowas tun, sind nicht das Volk. Das sind Krawallmacher.
Der Staat hat im Gegensatz zu den vergangenen Protesten diesmal sehr viel stärker und einzig und allein auf nackte Gewalt gesetzt.
Die iranische Führung klagt natürlich die Amerikaner an, dass sie hier diese Proteste nicht nur instrumentalisieren würden, sondern auch anstacheln würden. Und das ist natürlich, auch wenn Trump dann immer wieder zurückgerudert ist, ein Vorwand für die iranische Führung, solche Proteste eben zu delegitimieren.
Der Iran ist eines der reichsten Länder der Welt, direkt nach Österreich und vor Norwegen. Erst kürzlich prahlte Präsident Rouhani mit einem neuen Ölfeld, das die Reserven des Landes um ein Drittel erhöhen könnte. Doch dieser theoretische Reichtum nützt wenig, wenn man das Öl praktisch nicht verkaufen kann. Seit letztem Jahr gilt, wer iranisches Öl importiert, muss mit US-amerikanischen Strafmaßnahmen rechnen. Und das schreckt ab in aller Welt. Anders die Lage im Inland, im Iran war Öl nie ein Problem, vielmehr für die Bevölkerung immer schon subventioniert. Der Liter kostete bislang etwa 10 bis 20 Cent, die Umrechnungen gehen da auseinander. Doch die dafür nötigen staatlichen Beihilfen verschlingen einen Teil der Wirtschaftsleistung des Landes. Deshalb hat die Regierung letzte Woche Freitag buchstäblich über Nacht die Benzinpreise mehr als verdoppelt. Die Bevölkerung reagiert darauf mit gewaltigem Protest. Rufe nach einer neuen Regierung werden laut, während die Sicherheitskräfte brutal zurückschlagen. Amnesty International spricht von mehr als 100 Toten. Nach iranischen Angaben sind wiederum 9 Menschen ums Leben gekommen. Bestätigen lässt sich weder die eine noch die andere Opferzahl. Es herrscht Funkstille. Das Regime lässt das Internet seit Tagen abgeschaltet. Sie hören H2 Kultur, der Tag, kein Sprit, kein Netz, keine Zukunft. Aufstand im Iran haben wir heute getitelt. Christian Butgereit schaut für uns auf die Proteste gegen und für das Regime.
Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen ein blumengeschmücktes Pickup-Fahrzeug mit einem Sarg auf der Ladefläche. Mehrere hundert Männer und Frauen begleiten das Fahrzeug durch die Straßen von Kermanschah. Viele halten Fotos des Toten in die Höhe. Es handelt sich um Morteza Ebrahimi, ein Mitglied der Revolutionsgarden. Er war am Sonntag im Zuge der Proteste getötet worden. Sein Trauerzug wird zu einer Demonstration für das Regime. Bilder wie diese zeigt das Staatsfernsehen, nicht aber die Proteste gegen das Regime. Seit 2 Tagen heißt es, die Proteste seien so gut wie beendet. Tatsächlich berichteten Augenzeugen heute von einer ruhigen Lage in Teheran. Andererseits verkündete der Nationale Sicherheitsrat gestern, erst wenn es wirklich ruhig sei, würde das Internet auch wieder eingeschaltet. Die Tatsache, dass die Iraner nun seit 6 Tagen ohne Internet leben müssen, deutet darauf hin, dass es doch noch Proteste gibt. Ein Ende scheint aber absehbar, hört mal Abdul Hassan Firozabadi von der zuständigen obersten Behörde für Cyberspace. Wir hoffen, dass sich die Bedingungen bald verbessern, damit diese unerwünschte Maßnahme beendet wird und jeder wieder Zugang zum Internet hat. Ich denke, dass dies in den nächsten 2 Tagen geschehen wird. Wie viele Demonstranten bis dahin ihr Leben verloren haben werden, wird man möglicherweise nie erfahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Dienstag die Zahl von 106 getöteten Regierungskritikern genannt. Inzwischen dürfte sie noch höher liegen. Die Regierung bezeichnete die Zahlen als spekulativ. Präsident Rouhani erklärte, die Unruhen seien vom Ausland aus provoziert worden. Unter den weit mehr als 1.000 Festgenommenen sollen sich tatsächlich zahlreiche Anhänger des 1979 gestürzten Schah bzw. dessen Sohns befinden. Auslöser der Proteste war die drastische Erhöhung der Benzinpreise in der Nacht von Freitag Freitag auf Samstag und die Rationierung des Treibstoffs. Schnell richtete sich die Wut auf der Straße, aber auch gegen das Regime und dessen Repräsentanten. So gingen etwa zahlreiche Plakate des geistigen Führers Ayatollah Ali Khamenei in Flammen auf. Wichtiger als der Benzinpreis wurde im Laufe der Proteste für viele Iraner der Zugang zum Internet. Vor allem für Jüngere, aber auch für Geschäftsleute. Die leiden in diesem Fall eben nicht nur unter US-Sanktionen, musste Abdul Hassan Firouzabadi von der Cyberspace-Behörde einräumen. Einige Geschäftsbereiche haben tatsächlich Einbußen zu verzeichnen, weil das Internet abgestellt wurde. Sobald die derzeitige Situation vorüber ist, wird entschieden, ob sie dafür einen Ausgleich erhalten. Regierungskritiker und vor allem Exil-Iraner sind der Überzeugung, dass das Internetproblem viel schneller zu lösen wäre, und zwar von außen. Unter dem Hashtag Internet for Iran fordern sie westliche Staaten auf, mit Satellitentechnik die informationstechnische Isolation der iranischen Bevölkerung zu beenden. Gleichzeitig sollte den iranischen Auslandsvertretungen, also Botschaften und Konsulaten, der Zugang zum Internet abgedreht werden. So die Forderung.
Internetprobleme in Iran wegen der Proteste. Proteste, die sich entzündet haben an den gestiegenen Benzinpreisen. Nun bleibt aber dieser Widerspruch, dass Iran über die drittgrößten Erdölreserven weltweit verfügt. Iran schwimmt in Öl einerseits. Andererseits kommen die Menschen im Land aber nun plötzlich an diesen Reichtum nicht mehr unbedingt ran. Benzin wurde, wir haben es gehört, über Nacht rationiert und schlagartig 150 bziehungsweise 300% teurer, je nachdem, ob man es sich auf dem freien Markt oder rationiert besorgen muss. Steffen Buchholt ist Energieexperte und gibt alle zwei Wochen den Newsletter Global Energy Briefing heraus. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Buchholt, erklären Sie uns das bitte. Ein derart ölreiches Land kappt das Benzin an den Tankstellen bzw. macht es teurer. Warum?
Ja, Benzin ist nicht knapp geworden, aber der Benzinpreis wurde seit Jahrzehnten vom Staat subventioniert, weit unter die eigenen Herstellungskosten. Und das wurde jetzt einfach immer teurer. Und Sie hatten das schon angesprochen, im letzten Beitrag, das Land leidet unter den Sanktionen der USA und muss jetzt einfach sparen. Und deswegen wurde jetzt eben der Benzinpreis verdoppelt bzw. verdreifacht.
Wie kostspielig war das denn bislang für Iran, das Benzin so extrem zu subventionieren?
Ja, also alle Energiesubventionen zusammen, das gilt natürlich auch für Erdgas, auch Erdgasreserven im Iran sind sehr groß, kosten das Land bisher an die 70 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist über 10% der gesamten Wirtschaftsleistung, also ein enormer Block, der den Staatshaushalt belastet.
Uns hier mögen die paar Cent mehr pro Liter Benzin lächerlich vorkommen oder jedenfalls geringfügig. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass im Iran das Durchschnittseinkommen bei ungefähr 4.500 Dollar im Jahr liegt, dann macht diese Preiserhöhung wahrscheinlich doch ziemlich viel aus für den Alltag.
Auf jeden Fall. Und gerade für viele große Wirtschaftszweige und Berufe ist der Benzinpreis sehr wichtig. Im Bereich des Transportes zum Beispiel oder auch für Taxifahrer oder für die zahllosen Fernpendler, die auf dem Land wohnen, aber dann in der Stadt arbeiten. Da ist einfach das Benzin ein ungeheuer großer Kostenblock. Deswegen versucht auch die Regierung, da etwas gegenzusteuern und zwar einerseits den Benzinpreis zu erhöhen, aber andererseits eben auch gerade die ärmeren Bevölkerungsteile, etwa 60% der Bevölkerung, dann eben mit einem Pauschalbetrag pro Monat dann wieder zu entlasten.
Das heißt, es könnte auch sein, dass dann künftig zum Beispiel die Lebensmittel im Iran teurer werden, eben durch höhere Transportpreise?
Auf jeden Fall. Die Inflation ist sowieso schon hoch wegen der Sanktionen und der allgemeinen Wirtschaftskrise. Und jetzt natürlich, wo der Transport teurer wird und alles, was eben mit dem Ölverbrauch zu tun hat, eben auch bei der Herstellung, bei Düngemitteln und Ähnlichem, dann wird eben auch der Lebensmittelpreis oder Lebensmittelpreisindex entsprechend steigen.
Es heißt, der Benzinverbrauch der Iraner sei übermäßig hoch, was ja eigentlich auch nicht verwundern mag, wenn es bislang keinen Druck gab zu sparen. Können Sie der Preiserhöhung also vielleicht etwas abgewinnen?
Ja, ich denke schon, denn das ist ein Trend, den Sie bei vielen Ländern finden, dass der Benzinpreis oder generell Treibstoffkosten zu lange subventioniert wurden und deswegen eben auch kein Anreiz bestand, einzusparen, effizientere Fahrzeuge zu nutzen oder generell sparsamer damit umzugehen. Und jetzt versucht man dagegen zu steuern. Das hätte man sowieso früher oder später gemacht, aber jetzt in der Wirtschaftskrise muss man eben zu drastischen Maßnahmen greifen.
Viele Iraner, ist zu lesen, sollen den subventioniert niedrigen Spritpreis als ihr gutes Recht angesehen haben. Welche Bedeutung, welche Tragweite hat das also für Sie, das Öl, das Benzin?
Für die Iraner meinen Sie jetzt?
Genau.
Ja, also natürlich sehr weitreichende, weil es eben ein erheblicher Bestandteil ihres Lebens darstellt und ihrer Kosten für jeden Monat. Und insgesamt muss sich jetzt einfach der Staat fragen, welche sozusagen politischen Kosten er dafür jetzt in Kauf nehmen möchte und wie er entsprechend gegensteuern kann und eben die angesprochenen Gutscheine und Entlastungen für die ärmeren Schichten sollen dagegen steuern.
US-Präsident Trump hat im Mai letzten Jahres das Atomabkommen mit Iran einseitig gekündigt, das haben Sie angesprochen, um Iran damit zu zwingen, den Deal neu zu verhandeln und schärferen Auflagen zuzustimmen. Und dann folgten immer neue US-Sanktionen, um diese Politik des maximalen Drucks dann eben auch maximal durchzusetzen. Nun könnte man denken, der iranische Ölexport ist völlig zum Erliegen gekommen. Das stimmt so aber gar nicht. Man hat sich da durchaus auch andere Wege gesucht.
Ja, es gibt zum einen Länder, die die US-Sanktionen nur oberflächlich beachten und generell weiter importieren. Also insbesondere China ist jetzt zum größten Abnehmer geworden. Aber auch die Nachbarländer wie der Irak beziehen nach wie vor große Mengen an Öl und Gas aus dem Iran. Also insofern gibt es auch über sozusagen offene Kanäle bereits Möglichkeiten, Öl abzusetzen. Und dazu kommen dann, wie auch bei der letzten Sanktionsrunde vor 2015, noch viele inoffizielle Kanäle, wo eben auf See umgeladen wird auf einen anderen Tanker oder wo eben der Transponder, also dieses Identifikationssignal der Tanker ausgeschaltet wird und dann der Tanker irgendwo in Singapur wieder auftaucht.
Sogenannte Geisterschiffe.
Genau.
Wie viel der gerissenen wirtschaftlichen Lücke kann China da zum Beispiel füllen oder abpuffern?
Ja, im Moment ist es so, dass die offiziellen Ölexporte des Iran um 80% gesunken sind. Das reißt natürlich ein enormes Loch in den Staatshaushalt. Real mögen es 60-70% sein, also der Einnahmen aus Öl, die jetzt fehlen. Das ist natürlich auch noch eine große Belastung, aber der Iran ist eben nicht zu vergleichen jetzt mit Kuwait oder mit Saudi-Arabien. Der Iran hat eine relativ stark diversifizierte Wirtschaft, die zwar immer noch stark von Öl und Gas abhängt, die aber auch viele andere Wirtschaftszweige hat, wo die Exporte weiterlaufen. Also insofern gibt es schon Möglichkeiten, insgesamt die Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber trotzdem, das Land ist in einer schweren Wirtschaftskrise und allein in diesem Jahr soll eben das Bruttosozialprodukt um etwa 9% fallen.
Der Energieexperte Steffen Buchholz haben Sie. Vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag. Kein Sprit, kein Netz, keine Zukunft. Aufstand im Iran haben wir heute getitelt. In einem Land, das medial gerade verstummt ist, per Mail, Messenger oder Mobilfunk geht nichts mehr. Die iranische Führung tut allerdings so, als seien die Proteste im Land erstickt. Der Feind besiegt. Bloß der Ruf nach bürgerlichen Freiheiten wird möglicherweise nicht einfach so verstummen. Manche Bewegungen sind nicht mehr zu stoppen, so wie im Iran auch schon 1979 der Schah gestürzt wurde.
König der Könige haben sie ihn genannt und gesagt, wir feiern ihn, wir feiern seine Frau, die Schönheit. Sie haben gesagt, wir lieben dieses Land und dann haben wir gesagt, wir lieben dieses Land. Wir mussten seinen Neugeborenen feiern, länger als wir es je bei einem unserer Geschwisterkinder getan hätten, seinen Neugeborenen weit drüben im Palast der Blumen. Unseren Eltern hatte man gesagt, das Öl, die Amerikaner, die Engländer, alle gehören zusammen, gehören zum Schah, sind gegen uns. Unsere Eltern haben aufgehört zu arbeiten, sind auf die Straßen gegangen und zurückgekehrt. Sie hatten Angst vor dem Geheimdienst, haben nichts mehr gesagt, haben nie wieder etwas gegen den Schah gesagt, haben uns zur Schule geschickt und gesagt, wir lieben dieses Land. Liebt ihr die Schulen? Über dem Lehrerpult sein stolzer Blick. Wir haben gelernt, was wir lernen mussten. Wir sind älter geworden und wir haben beschlossen, egal was in unseren Schulbüchern steht, wir wollen das Gegenteil davon. Wir lasen, es lebe der Schah, und dachten, Tod dem Schah. Der Schah ist gegangen, weil er krank war. Die Statuen sind gefallen, weil das Volk nicht daran glaubte. Die Revolution wird jede Woche älter und wir lieben dieses Land mehr noch als zuvor. Die Schulbücher wurden geändert in kürzester Zeit. Wir rissen die Seiten mit dem Schah heraus, wir hängten sein Foto ab. Auf das nie wieder ein Foto eines Einzelnen in den Klassenräumen hängt, sagt Peymann. Auf das dort bald der Ayatollah zurück aus dem Exil hängt, sagt seine Mutter. Auf das bald Marx und Engels, Che Guevara und Castro, Mao und Lenin in den Räumen hängen, sagen Sohrab und ich, sagen es lauter, als wir es jemals durften. und warten auf den Moment, in dem wir bestimmen werden, wer die leeren Wände füllt. Lang lebe der Sozialismus, lang lebe unsere Heimat, unsere Perle, unser Iran.
Nachts ist es leise in Teheran. Später hören wir, wie es für die nächste Generation inzwischen in Deutschland weitergeht. Der Schah ist gestürzt. Bei dem kommunistischen Revolutionär aus Shida Basias Roman eine Zeitenwende, verbunden mit großen Träumen. Im Weißen Haus seinerzeit ebenfalls eine Zeitenwende, verbunden mit einer großen Bredouille. Die USA hatten eigentlich in der Golfregion ein Gleichgewicht schaffen wollen, indem sie sowohl den Schah als auch Saudi-Arabien unterstützten. Präsident Nixon baute beide Länder als Partner auf, aber diese Zwei-Säulen-Strategie war nun auf einmal obsolet mit dem Sturz des Schah. 4 Jahrzehnte lang suchten die USA vergeblich nach einem neuen Gleichgewicht. Obama versuchte mit dem Atomabkommen 2015 eine Tür aufzustoßen. Sein Nachfolger Trump hat sie dann zugestoßen. Dazu aus Washington Thorsten Teichmann.
Washington und Teheran sind deutlich auf Konfrontationskurs, seit die Trump-Administration im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran ausgestiegen war. Sanktionen traten wieder in Kraft. Dieses Jahr kippten die USA auch die letzten Ausnahmen für den Export von Erdöl aus Iran. Seitdem hat Teheran damit begonnen, einzelne Verpflichtungen des Atomabkommens ebenfalls nicht länger einzuhalten. Bei einer Anhörung im Senat stellte der US-Demokrat Bob Menendez dem zuständigen Sondergesandten Brian Hook deshalb eine Reihe von rhetorischen Fragen.
Mr. Hook, isn't it true that Iran has hijacked oil tankers?
Mr. Hook, ist es richtig, dass Iran Öltanker entführt hat? Ist es richtig, dass sie Schiffe angegriffen haben? Ist es richtig, dass Iran die Grenzen für angereichertes Uran überschritten hat? Also, wenn ich mir das anschaue, dann sind wir jetzt in einer schlechteren Position gegenüber Iran als zuvor.
In a worse position vis-à-vis Iran than we were before.
Die Trump-Administration widerspricht der Kritik heftig.
Today, by nearly every measure, the regime and its proxies are weaker than when our pressure began.
Wie man es auch immer betrachten mag, erklärte Brian Hook in der Senatsanhörung, Irans Regime und dessen Handlanger stünden schwächer da als vor der sogenannten Politik des maximalen Drucks der USA.
This administration does not seek armed conflict with Iran.
Die Administration sucht keine bewaffnete Auseinandersetzung mit Iran. Wir verlassen uns auf wirtschaftlichen Druck und Diplomatie, um Iran zu drängen, sein Verhalten ernsthaft zu ändern. Die Trump-Administration hatte Iran vorgeworfen, mit der Unterstützung für Organisationen wie Hisbollah und der Forschung an ballistischen Raketen gegen den Geist des Atomabkommens zu verstoßen. Nur jetzt hält sich Teheran auch nicht mehr an die ursprünglichen Vorgaben des Vertrags. Senator Rand Paul ist einer der wenigen Republikaner, der deshalb fragt, ob Sanktionen in jedem Fall der richtige Weg sind. Wenn es um die Wirtschaft geht, stellt das niemand in Frage. Aber wenn es darum geht, Iran an den Verhandlungstisch zurückzubekommen, dann funktionieren die Sanktionen nicht. Iran hält uns nicht für vertrauenswürdig, weil wir aus dem Vertrag ausgestiegen sind. Im August hatte Paul den iranischen Außenminister Javad Zarif zu Gesprächen in New York getroffen. Damals war spekuliert worden, ob US-Präsident Trump und Irans Präsident Rouhani womöglich am Rande der UN-Vollversammlung zusammenkommen. Das Treffen kam nie zustande. Stattdessen folgten weitere Sanktionen. Iran erklärte Anfang November, die Zentrifugen in der Atomanlage von Fordo wieder anwerfen zu wollen. US-Außenminister Pompeo reagierte. Die richtige Menge angereicherten Urans für den weltgrößten Sponsor von Terror ist genau null. Iran hat Fordo ursprünglich als geschützten Untergrundbunker konstruiert, um heimlich Uran anzureichern. Es gibt keinen Grund, die Arbeit wieder aufzunehmen. Iran muss die Aktivitäten einstellen. Die US-Regierung zog Ausnahmegenehmigungen für Firmen zurück, die in Fordo am zivilen Atomprogramm der Iraner mitarbeiten wollten. Washington muss erkennen, dass Teheran auf eine eigene Politik des maximalen Drucks setzt. Allerdings richtet sich Irans Druck auf die Europäer. US-Verbündete wie Deutschland hoffen, dass es doch noch einen Ausweg aus der Konfrontation gibt.
Das Regime steht unter Druck wie selten. Manche Beobachter sagen, wie seit 40 Jahren nicht mehr. Jahrzehnte der Misswirtschaft haben Iran geprägt. Korruption, ideologische Auszehrung und nun der Unmut der Bevölkerung. Ein Unmut und eine Unruhe, die Washington gefallen dürfte. Schließlich scheint Präsident Trumps Devise des maximalen Drucks zu fruchten. So könnte man die Entwicklung lesen. Nach dem Motto, wir isolieren euch international und das zwingt euch in die Knie. Wirtschafts-, Außen- und Innenpolitik. Ali Fatollah Nejad ist Politikwissenschaftler und Iran-Experte bei der Brookings Institution, einer amerikanischen Denkfabrik in Doha. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Herr Fatollah Nejad, hierzulande ist die Lesart, Trump dreht an den Daumenschrauben, zuletzt im Oktober neue Sanktionen, jetzt auch noch gegen das Baugewerbe. Sie aber sagen, ein Regimewechsel in Teheran sei trotzdem nicht das Ziel der Trump-Administration. Warum nicht in Ihren Augen?
Wenn wir mal kurz zurück in die Vergangenheit schauen, gab es durchaus zu Bush-Zeiten eine neokonservative politische Elite, die an den Schalthebeln der Macht war in Washington und die durch sehr viele Kriege mit kriegerischen Mitteln und Regimewechsel in einigen Staaten dieser Region durchführen wollte. Wir haben es in der Trump-Administration jedoch mit einer anderen Situation zu tun. Diese neokonservativen Ideologen sind nicht mehr Teil der Administration. Es ist sicherlich richtig, dass die amerikanische Politik durchaus anti-iranische Züge hat. Die Amerikaner haben allerdings mit ihrer Maximum Pressure-Strategie in erster Linie auf ökonomischen Druck gesetzt und haben diese nicht garniert mit militärischem Druck. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu früher. Auch weiß das amerikanische Sicherheitsestablishment seit Bush-Zeiten schon, dass ein Krieg mit Iran unkalkulierbare Folgen hat. Und deswegen auch die amerikanische Zurückhaltung in den letzten Wochen und Monaten, als Iran in dieser Region durchaus eskaliert hat.
Wenn kein Regimewechsel, was ist dann das Ziel dieses Drucks?
Das Ziel ist es, durch sehr, sehr starken ökonomischen Druck Iran zu Konzessionen zu bewegen in Bezug auf die Regionalpolitik, in Bezug auf das Atomprogramm. Und das passiert in erster Linie durch eine sehr starke Reduzierung der iranischen Erdölexporte als Folge dieser Politik. Da ist keine militärische Komponente oder keine militärischen Warnungen gegeben.
Mit dem Nebeneffekt, dass dann allerdings die Hardliner im Iran indirekt gestärkt werden. Verlassen wir mal die außenpolitischen Implikationen, schauen auf die aktuelle Lage im Iran selbst. Was wissen Sie darüber? Gehen die Proteste weiter? Immerhin haben die iranischen Revolutionsgarden die für beendet erklärt und gesagt, der Feind sei besiegt.
Das hört man schon seit Anfang der Woche. Aber man kann ablesen an der nach wie vor stillgelegten Internet in Iran, dass die Situation noch nicht unter Kontrolle gebracht wurde. Es gab jetzt in einer recht unbedeutenden Region jetzt etwas Internet auch für kommerzielle Sachen, aber insgesamt gibt es nach wie vor diese Internet-Lahmlegung. Diese Proteste sind sehr, sehr ähnlich und auch eine Fortführung der Proteste, die wir im Dezember 2017, Januar 2018 erlebt haben, die ein neues Kapitel aufgeschlagen haben in der Geschichte der Islamischen Republik. Denn zum ersten Mal sind die unteren Schichten, die bis dato eigentlich als Regime loyal oder auch sogar als soziale Basis des Regimes galten, auferstanden und haben sich gegen alle Komponenten der iranischen Elite gewandt, sowohl gegen die Hardliner als auch gegen die Reformer. Und das zweite Novum sind die radikalen, quasi revolutionären Forderungen, dass man sich gegenüber dem gesamten Regime stellt. Und das ist eigentlich eine Fortführung jener Proteste. Ich habe damals schon davor gewarnt, zumal die sozioökonomische Misere und die politische Situation der Autokratie und nach wie vor fortbestehen, dass eine nächste Explosion des Volkszorns früher oder später kommen wird. Und falls dieser kommt, dann wird er stärker. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile der Fall.
Eigentlich sollte das Internet ja nur für ein paar Tage gesperrt werden, damit aufgebrachte Iraner offenbar nicht mehr die Chance haben, sich weiter zu organisieren. Und geht das weiter, wie Sie sagten, mit der Sperre? Ist das dann eben möglicherweise ein Indiz dafür, wie ernst die Regierung die Proteste einschätzt und den aufgestauten Frust, der sich nun Bahn bricht, dass es mit den Protesten dann doch noch nicht gewesen ist, dass die jederzeit neu aufflammen könnten?
Absolut. Und hinzu kommt natürlich nicht nur eine Organisationsfrage, sondern dass die Machthaber nicht wollen, dass irgendwelche Bilder nach außen geraten und dass man quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit eiserner Hand gegen die Demonstranten vorgeht. Konservative Einschätzungen laut Amnesty International gehen von 100 Toten aus. Man muss allerdings mit viel mehr rechnen. Das ist in der Tat, und das sagen Beobachter, die Iran für Jahre schon gecovert haben, dass die bedeutendsten, radikalsten Proteste seit der Revolution.
Also es geht hier auch darum, dass das Regime Angst machen will. Was hat das darüber hinaus an Repressionsmitteln an der Hand?
Nicht nur, dass das Regime Angst machen will, sondern das zeigt auch, dass das Regime Angst hat, weil man über Nacht ja diese Verdreifachung des Benzinpreises angekündigt hat und schon am Freitag gab es die ersten Proteste. Und da ist auch das Regime schon mit eiserner Hand vorgegangen und am Tag darauf wurde das Internet ganz lahmgelegt. Das bedeutet, dass das Regime schon weiß, wie gefährlich diese Situation ist und wie dieser Volkszorn stark ist mittlerweile.
Nun hatte die Regierung gesagt, was an Einnahmen reinkommt durch den höheren Ölpreis, das wird den Armen zugutekommen, um sie zu stützen. Verfängt diese Argumentation dann also nicht?
Natürlich nicht. Die Leute haben halt von diesem Regierungsplan gewusst. Dennoch sind sie auf die Straße gegangen. Und wenn man das mal ausrechnet, was ich gemacht habe, ist, dass diese Kompensation nicht einmal ausreicht für einen 60-Liter-Tank eines Mittelklasse-Autos. Und ganz abgesehen davon, dass die nächsten Tanks sogar noch teurer werden. Also das kommt vorne und hinten nicht hin. Und der Hintergrund für diese drastische Maßnahme des Regimes ist, dass die Budgetsituation sehr stark im Argen ist und dass man wohl auch seine Staatsbediensteten inklusive die Sicherheitsorgane in den nächsten Wochen und Monaten nicht bezahlen kann. Und diese Budgetstrangulierung ist natürlich auch mitunter eine Folge der amerikanischen Druckpolitik, aber die ökonomische Krise Irans, die sozioökonomische Misere der Menschen hat inländische Gründe und das kann man auch an den ganzen Slogans seit jeher ablesen, dass die Menschen ganz eindeutig die eigene Regierung für diese Misere verantwortlich machen und nicht das Ausland.
Ali Fatollah Nejad, Politikwissenschaftler und Iran-Experte in Doha beim amerikanischen Think Tank Brookings Institution. Vielen Dank. Vorhin haben wir Behzad kennengelernt, einen jungen Kommunisten, 1979 noch voller Träume und Hoffnungen nach dem Sturz des Schah. Nun springt Shida Behzad in ihrem Roman »Nachts ist es leise in Teheran« 20 Jahre nach vorn. Die nächste Generation schöpft ebenfalls Hoffnung.
Lale am Telefon ist anstrengend. Sie klingelt mich wach, sagt Mo. Hast du die Nachrichten geguckt? Hast du das gesehen? Es ist wieder ein Morgen nach einer kurzen Nacht. Es ist 22:30 und sie denkt nicht, dass ich noch schlafen könnte, obwohl sie ganz genau weiß, dass ich schon als Kind bis mittags geschlafen habe. Und vor gar nicht langer Zeit war Lale selbst noch Studentin. Die muss doch wissen, dass ich schlafen kann, solange ich will. Klar, sage ich, weil Lale, wenn sie fragt, auch antworten will, um jeden Preis. Ich habe mit Ame Semin telefoniert. Die Straßen sind grün, sagt sie, ganz grün. Die waren schon vor den Wahlen grün. Die Leute waren zum ersten Mal wieder mit Hoffnung wählen. Mo, hast du die Nachrichten gesehen? Ich versuche mir vorzustellen, wie Ame Semin das gesagt hat, in ihrer mütterlichen Art, in ihrem ruhigen Persisch, das sie langsam an uns richtet, immer langsam, weil sie weiß, dass wir sie sonst nicht verstehen. Lales Sätze passen für mich nicht dazu. Lales Sätze klingen wie Klaus Klebers Sätze, die ich mir gestern Nacht angehört habe. Klaus Kleber hat fast das Gleiche gesagt und ich habe mir sein Gesicht angeguckt und hätte am liebsten gekotzt, weil Klaus Kleber immer tut, als ob er über allem steht. Alles, was in der Welt passiert, hat Klaus Kleber uns erzählt. Und warum, verdammt nochmal, hat Klaus Kleber eigentlich so viel Macht über das, was ich abends mit ins Bett nehme? Ich finde Klaus Kleber unheimlich, denn er guckt in mein Zimmer, auf meinen Dielenboden, auf meinen Aschenbecher, auf meinen Wäschekorb, der überläuft. Auf mein Pulp-Fiction-Poster, auf mein ungemachtes Bett, auf mein ungewaschenes Gesicht und sagt, die Straßen sind grün in Teheran.
Khomeinis aufsässige Kinderstudenten protestieren 1999 im Iran und fordern eine Veränderung der herrschenden Verhältnisse. Am Ende unserer Sendung blicken wir dann nochmal 10 Jahre weiter voraus im Roman »Nachts ist es leise in Teheran«, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Sie hören H2 Kultur, der Tag, kein Sprit, kein Netz, keine Zukunft, Aufstand im Iran, unser Thema heute Abend. Massenproteste haben im Land eine lange Tradition. Unsere literarischen Ornamente geben davon heute ja einen Eindruck. Aber auch der Kollege Daniel Donat berichtet, dass die Herrschenden die Macht der Straße schon mehrfach zu spüren bekommen haben. Zum Beispiel bei der sogenannten Grünen Revolution. Die Protestierenden ihrerseits aber auch immer wieder die Macht der Herrschenden zu spüren bekamen.
Es sind die größten Proteste, die der Iran seit der Islamischen Revolution 1979 erlebt hat. Der Grund: die Wiederwahl Mahmoud Ahmadinejads zum Präsidenten im Juni 2009. Mehr als 62% der Stimmen soll er nach offiziellen Angaben geholt haben. Aber die Menschen trauen dem Ergebnis nicht. Ahmadinejad, stramm konservativ, Holocaust-Leugner und auf ständigem Konfrontationskurs mit dem Westen, ist vor allem bei jungen Leuten unbeliebt. Sie wollen Veränderungen in ihrem Land und gehen dafür auf die Straße. Fordern Freiheit und die Annullierung der Wahlen. Ihr Kandidat ist Mir Hossein Mousavi. Doch das Regime zeigt sich unbeeindruckt. Bereits 2 Tage nach den Wahlen vom 12. Juni hält Ahmadinejad seine Siegesrede und bezeichnet seine Gegner als Schmutz und Abfall. Zu Kompromissen ist er nicht bereit. Die Proteste nehmen zu. In der ersten Woche nach der offensichtlich manipulierten Wahl gehen im ganzen Land Millionen auf die Straße. Am 15. Juni 2009 sollen es allein in Teheran mehr als 3 Millionen gewesen sein. Es sind vor allem Vertreter der städtischen Mittelschicht, vorne mit dabei auch viele junge Frauen. Sie tragen grüne Tücher, Schleifen und Armbänder. Die Farbe wird zum Symbol für den Protest. Die Demonstranten rufen: Hab keine Angst, wir sind alle zusammen. Seht her, hört her. Als sich Irans politisches und religiöses Oberhaupt Ayatollah Khamenei offen gegen die Opposition stellt, eskalieren die Proteste. Nun fordern die Demonstranten auch das Ende des Ayatollahs. Nieder mit dem Diktatoren, skandieren sie, doch dieser lässt keinen Widerstand zu und greift hart durch. Seine Milizen eröffnen das Feuer. Die Schüsse treffen Neda Aga Soltan, 27 Jahre alt, Philosophiestudentin. Es ist Samstag, der 20. Juni 2009. Ein Demonstrant filmt das Geschehen. Die Bilder von ihrem Tod gehen noch am selben Tag um die Welt. Eine junge Frau, die öffentlich zusammenbricht. 2 junge Männer versuchen ihr noch zu helfen, doch es ist zu spät. Neda heißt auf Persisch Stimme. Ihr Name wird in den kommenden Wochen zu einem weiteren Symbol des Protests. Ein Protest, der viele Opfer zu beklagen hat. Die Unruhen gehen über mehrere Wochen weiter. Die Opposition spricht von mehr als 70 Todesopfern. Die Regierung gibt 36 Personen an. Hunderte Demonstranten werden später in Schauprozessen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Bis in den November 2009 halten die Proteste noch sporadisch an. Dann aber werden sie endgültig vom Sicherheitsapparat erstickt. 2013 wird Hassan Rouhani zum Präsidenten gewählt. Im Vergleich zu Ahmadinejad ein Reformer, der auch von der Grünen Bewegung unterstützt wurde.
Der Iran vor 10 Jahren, auch damals schon massenhafte Proteste, auch damals schlägt das Mullah-Regime mit Härte zurück. Polizisten prügeln auf wehrlose Menschen ein, 2009, wie heute offenbar. Damals, haben wir gehört, waren Wahlfälschungen der Auslöser, letzte Woche die Benzinpreise. Aber die Wurzeln des Frusts liegen und lagen beide Male tiefer. Charlotte Wiedemann ist Journalistin, Essayistin mit dem Schwerpunkt islamische Lebenswelten und hat das Buch geschrieben: Der neue Iran, eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Frau Wiedemann, ist es genau das, was gerade in den 100 Ortschaften und Städten im ganzen Land passiert, dass Menschen sich rauswagen aus der Deckung oder eben aus dem Schatten? Oder besser gesagt, weil wir nicht wissen, ob die Proteste überhaupt noch weitergehen, dass viele Iraner sich in den letzten Tagen herausgewagt haben?
Also wenn man in dem Bild bleiben will, dann werden sie vielleicht eher herausgeschleudert irgendwie durch die Verhältnisse. Also dass Menschen sozusagen gesellschaftlich aus dem Schatten treten, ist ja schon längst der Fall. Die iranische Gesellschaft hat sich in den vergangenen 1,5 Jahrzehnten stark verändert, allerdings in 2 verschiedene Richtungen. Das eine ist mehr Modernität, mehr Weltoffenheit, vor allen Dingen durch eine sehr starke Internetnutzung. Und andererseits aber eben auch eine Verelendung, die nicht nur eine soziale, materielle ist, sondern auch in einer gewissen Weise einen Werteverfall, der auch viele Iraner und Iranerinnen selbst tief besorgt.
Was ist das für ein Werteverfall?
Ich meine Menschen, die so lange unter Druck gelebt haben, repressives Regime, Isolation, Sanktionen immer wieder, werden ja dadurch nicht zu edleren Menschen. Wir haben eine soziale Verelendung und Verbitterung, die auch eine gewisse Porosität, ein Auseinanderfallen von Gesellschaftlichkeit sozusagen im sozialen unteren Segment Irans hervorgerufen hat, wo eben sowohl alte traditionelle Bindungen nicht mehr zählen, aber eben auch man nicht Partei haben können an der ganzen Modernisierung, am Aufstieg und auch am Konsummodell, an einem stark idealisierten Konsummodell, das von der Mittelschicht ausgegangen ist.
Im Land flammen ja seit Jahren eigentlich immer wieder kleinere und größere Proteste auf. Da wehren sich Bürger, die wegen der Wirtschaftskrise nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Wie schwierig gestaltet sich denn der Alltag für die Menschen und für die Mehrheit der Iraner?
Ich würde schon ein bisschen davor warnen, von den Iranern zu sprechen. Auch bei den Sanktionen gibt es sozusagen schichtenspezifische Auswirkungen und es gibt eben auch bei dem Widerstand, bei den Protesten auch schon sehr schichtenspezifische Dinge. Also es gibt einerseits einen Kampf um soziale Rechte, der eigentlich ständig läuft, auch wenn er hier bei uns gar nicht berücksichtigt wird, vor allem in Betrieben und durch Untergrundgewerkschaften. Aber andererseits die Leute, die sich jetzt an den Aufruhr beteiligen, das sind eigentlich die ganz Abgehängten, also die sich oft mit kleinen Jobs durchwursteln, die Straßenhandel aufbauen, der eben auch stark zugenommen hat in Iran, die Tagelöhner sind, also diejenigen, die wirklich von der Hand in den Mund leben, gar keine Rücklagen haben und sich mit allen Mitteln wehren und auch vielleicht zum Teil mit einer vielleicht sogar ein bisschen nihilistischen Gewalt, die eben aus der Verzweiflung, aus der Verbitterung kommt und aus der absoluten Dialogunfähigkeit eben der Obrigkeit.
Allerdings wissen viele Iraner ja sehr genau, wie hart das Mullah-Regime gegen Widerstand vorgeht. Teheran wurde zum Schlachtfeld, haben wir eben in Bezug auf die grüne Revolution gehört. Diesmal droht den Anführern der Proteste die Todesstrafe, so berichtet es eine halbamtliche Zeitung des Landes. Dennoch gehen die Protestierenden solche Risiken ein und nehmen die in Kauf.
Also in Teheran zurzeit war es eigentlich so, dass die sogenannte Revolutionsstraße, die in der Mitte durchläuft und quasi die Trennung von Nord und Süd kennzeichnet, auch eine Trennung war zwischen Ruhe und Unruhe. Weiter nördlich, wo die Wohlhabenderen wohnen, war alles ruhig und weiter südlich und vor allem ganz im Süden war am meisten los. Also es ist nicht so, dass sich jetzt so viele Leute aus der Mittelklasse, die sicherlich auch leiden durch Misswirtschaft und Sanktionen, ganz, ganz klar, aber sie stellen sich trotzdem nicht an die Seite jetzt so der Protestierenden und der Aufrührer, weil sie eben doch noch etwas zu verlieren haben.
Das heißt, das Ganze hat auch nicht das Potenzial, wirklich zu einem Umschwung beispielsweise zu führen?
Ich sehe das nicht so. Ich weiß, dass eine Reihe von Iraner und Iranerinnen in der Exilopposition befürworten, wenn es mehr Angriffe auch auf staatliche Einrichtungen gibt. Aber ich sehe offen gestanden da keinerlei oppositionelle Bewegung. Ich meine, dass es vermutlich über 100 Tote in 48 Stunden gegeben hat, ist ja eigentlich ein tragisches Zeichen für Führungslosigkeit. Die Protestierenden schützen sich nicht. Sie werden durch keine Organisation, kein Konzept geschützt. Es gibt keinen taktischen Rückzug oder irgendetwas. Also das ist ja ein tragisches Zeichen von Abwesenheit von jeglicher Struktur. Und das wird meines Erachtens doch eher ähnlich wie die Proteste, die es zur Jahreswende 2018, 2019 gegeben hat, eher zu einer weiteren Abwärtsspirale führen, zu noch mehr Verbitterung, noch mehr Verelendung.
Wem geben diese Abgehängten denn die Schuld von dieser Abwesenheit von Struktur, wie Sie sagen?
Ich denke, die Schuld wird eigentlich in alle Richtungen verteilt. Natürlich werden auch die USA beschuldigt, aber es wird die Regierung beschuldigt, es wird der Revolutionsführer beschuldigt. Aber es gibt auch natürlich einen Hass auf die reiche Schicht in Iran, also jene Leute, die trotz Sanktionen immer noch fette Konten in den USA unterhalten können. Das ist ja nochmal ein Nebenaspekt von Heuchelei auch dabei, was die US-Sanktionen betrifft. Die Leute, denen die Sanktionen gar nichts ausmachen, weil sie sich mit Geld, mit großen Geldmengen vor allem schützen können. Es gibt natürlich auch einen Hass auf die. Und das sind natürlich auch diese staatsnahen Zirkel der Superreichen, die von der Revolution, von den letzten 4 Jahrzehnten profitiert haben. Diejenigen, die jetzt irgendwie unter Riskierung des eigenen Lebens den Aufruhr machen, sind die, für die eigentlich die Revolution mal sein sollte, die sogenannten Barfüßigen, die Nichtshabenden.
Nun ist die Wirtschaftslage unter anderem ja ebenso verheerend wegen dieser US-Sanktionen gegen Iran. Allerdings greifen die ja erst seit November letzten Jahres. Welchen Anteil machen dann diese Sanktionen überhaupt aus am wirtschaftlichen Zustand des Iran?
Das ist so gesehen etwas schwer zu sagen, weil es natürlich auch eine flächendeckende Misswirtschaft irgendwie durch den Staat gibt. Und wenn man da noch mal einen Augenblick auf die jetzigen Benzinpreiserhöhungen guckt, die sind eigentlich seit Jahren geplant, weil es in vieler Hinsicht tatsächlich eine Übersubventionierung des iranischen Lebens gibt und von daher auch eine mangelnde Steuerungsmöglichkeit des Staates irgendwie von Einnahmen. Trotzdem hat man es jetzt überfallartig irgendwie gemacht und dadurch natürlich die Leute getroffen zu einem Augenblick, wo sie aus dem Gleichgewicht geraten sind und verzweifelt sind. Die Sanktionen direkt haben meines Erachtens nicht dazu geführt, Maximum Pressure, dass jetzt der Staat auf diese Weise reagieren musste, sondern da sieht man ganz klar auch den Anteil, den sozusagen der hausgemacht ist, der Anteil von einfach schlechter Regierungsführung, von Dialogunfähigkeit und auch von völliger Missachtung des Wohlergehens der eigenen Untertanen.
Wir haben bei Ihnen viel gehört von Verzweiflung. Wo, glauben Sie, führt das jetzt hin mit den Protesten?
Also eine Tageszeitung, die noch ein bisschen unabhängig vielleicht ist, brachte auf der ersten Seite den Titel "Wir wollen gehört werden". Es gab auch in einem Video, das zeigte, wo protestierende Blumen auf die Gewehrläufe von Polizisten steckten und dazu riefen, nehmt sie doch, wir sind nicht eure Feinde. Also es gibt, glaube ich, schon auch ein großes Bedürfnis, einfach gehört zu werden. Und zugleich ist der iranische Staat im Augenblick aber in einer Lage, dass er anscheinend selber nicht zulassen will, irgendwo auf die Leute zuzugehen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Irak zusammen, wo ja seit Wochen eine gleichfalls sehr große Protestbewegung läuft und der Iran sich ja sehr stark in die irakischen Angelegenheiten verstrickt hat. Und deshalb sehe ich nicht, dass im Augenblick irgendetwas zum Positiven sich aus diesen Protesten entwickelt.
Die Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann, sie hat das Buch geschrieben, Der neue Iran, eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten, erschienen bei DTV. Vielen Dank für das Gespräch. Shida Basiar ist nun inzwischen in ihrem Roman im Jahr 2009 angekommen. Die Familie, die wir kennengelernt haben, wäre gerne in den Iran zurückgekehrt, aber man hat sich in Deutschland eingerichtet, als 2009 der Hitzkopf Ahmadinejad angeblich zum Präsidenten gewählt wird. Schnell ist aber die Rede von Wahlfälschungen.
Mariam ist vom Klo zurück, legt sich neben mich, schaut auf den Bildschirm und hat auch keine Lust mehr auf diese Bilder. Immer das Gleiche, sagt sie. Dann sagt sie, guck mal. Beat it. Unter einem der Videos, auf dessen Standbild Ahmadinejad zu sehen ist, steht tatsächlich Beat it. Ahmadinejad. Und wir machen es an und lehnen uns zurück. Überall gibt es Videozusammenschnitte mit unterlegter Musik, weil es wohl allen zu langweilig geworden ist, die verwackelten Handyaufnahmen von Straßenschlachten anzuschauen. Stattdessen schneidet man die Straßenschlachten neu zusammen und legt dramatische Musik darunter. Und in diesem Fall sind es nicht die Straßenschlachten, sondern Ahmadinejad, Khomeini, Rafsanjani. Im Takt ändern sich die Gesichter, schlagen uns entgegen. Michael Jackson ruft, beat it, beat it, beat it. Ahmadinejad mit breitem Lächeln und hochgerecktem Daumen, beat it. Wir lachen und hören beide gleichzeitig auf zu lachen, schauen uns stumm die weiteren 2 Minuten 30 an, in denen das Video genauso weitergeht, wie es angefangen hat. Als es vorbei ist, wirkt das Zimmer sehr groß und sehr leer.
Ein letzter Auszug aus Shida Basias Roman Nachts ist es leise in Teheran. Hier ist H2 Kultur, der Tag. Heute Abend beschäftigen wir uns mit der Lage und den Protesten im Iran, wozu sich nun unsere Korrespondentin Karin Senz meldet. Sie greift noch einmal den Zwiespalt auf, den wir zu Beginn der Sendung schon thematisiert haben. Ein so ölreiches Land verteuert eine Ressource, die es im Überfluss besitzt. Und unsere Reporterin greift auch noch mal die Meldung auf, die wir ebenfalls eingangs zitiert haben, den angeblich großen Ölfund, der bei genauerer Betrachtung dann doch etwas schmilzt.
Es ist paradox. Der Iran ist ein Land mit immensen Ölvorkommen und jetzt sollen die Bürger noch mehr an der Tankstelle zahlen? Erst kürzlich verkündete Präsident Rouhani, man habe ein neues riesiges Ölfeld entdeckt. Er sprach von einem kleinen Geschenk der Regierung an die Iraner. Die Iraner scheinen sich aber über dieses Geschenk wenig zu freuen, denn es kam praktisch zusammen mit Benzinpreiserhöhungen daher. Vielleicht war das ein Grund, warum der iranische Ölminister einen Tag später relativierte, das Ölfeld ist doch deutlich kleiner als ursprünglich verkündet. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die Iraner bald Gewinne aus dem neuen Ölfeld im eigenen Geldbeutel spüren werden, hauptsächlich wegen der US-Sanktionen, die einen Export fast unmöglich machen. Sie spüren nur, dass alles immer teurer wird und ihr Leben immer noch schwerer. Dagegen richten sich die aktuellen Proteste primär. Das Ausland beobachtet die Bewegung sehr genau, vor allem mit Blick darauf, ob es auch Proteste gegen die Führung in Teheran sind. Vor allem die USA hoffen das. Mal mehr, mal weniger deutlich hört man aus Washington, Ziel sei ein Regimewechsel. Dass aber das Wort Unterstützung, vor allem aus den USA, Gift ist, scheint man dort nicht begreifen zu wollen. Diesmal hat Außenminister Pompeo getwittert. Die Vereinigten Staaten unterstützen die iranische Bevölkerung im friedlichen Protest gegen das Regime. So ein Tweet bringt die Demonstranten in Misskredit mit wohl zweierlei Effekt. Zum einen gibt es der Führung in Teheran das Argument an die Hand, dass die Proteste vom Ausland gesteuert sind. Sie legitimiert somit, noch härter gegen die Teilnehmer vorzugehen und sie wegzusperren. Es kann aber auch passieren, dass sich ein Teil der Bevölkerung distanziert. Denn die US-Regierung gilt als gemeinsamer Feind. Es könnte also eine breite Unterstützung der aktuellen Proteste verhindern. Die brauchen die Teilnehmer aber. Und sie haben durchaus Chancen darauf. Es gibt bei den Protesten Sprechchöre dagegen, dass sich Teheran in die Kriege in den Nachbarländern Syrien und Jemen einmischt und die Hisbollah im Libanon unterstützt. Und manche richten sich auch gegen den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Nicht nur die Armen haben Grund, auf die Straße zu gehen. Auch wohlhabende Iraner fühlen sich in ihrem Lebensstil eingeschränkt. Sich beruflich weiterzuentwickeln wird wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage und Korruption immer schwerer. Importierte Luxusgüter werden wegen der US-Sanktionen immer teurer. Unpolitische Intellektuelle und Künstler beklagen, dass ein Austausch mit dem Ausland und Auftritte dort immer mehr zu einem Kraftakt werden. Dafür geben sie auch der iranischen Führung eine Mitschuld. Wenn sich das Ausland einmischen will, dann nicht bei den Protesten, sondern bei den Verhandlungen rund um das internationale Atomabkommen. Leider sind große Diplomaten, die es dafür bräuchte, nicht in Sicht. Beispielsweise der deutsche Außenminister Maas ist zu schwach und unerfahren. Der französische Präsident Macron ist bis jetzt nur in sehr kleinen Schritten vorangekommen. Und die USA und Russland schauen nur auf die eigenen Interessen. Solange sich daran nichts ändert, muss sich das Ausland raushalten. Denn eine solche Diplomatie brauchen die iranischen Demonstranten im Moment auf keinen Fall. Immer wieder hört man aus dem Iran: Es ist gut, dass ihr an uns denkt und Anteil nehmt an dem, was hier passiert. Aber wir müssen unsere Probleme selbst lösen. Auch wenn es schwerfällt. Aber das dürfte den Menschen, die sich trotz der Gewalt durch Sicherheitskräfte auf die Straße trauen, im Moment wohl am meisten helfen.
Michael Lüders ist Politik- und Islamwissenschaftler. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Lüders, unsere Korrespondentin hat gerade gesagt, bitte nicht einmischen von außen, etwas, was den Europäern aktuell ja ohnehin nicht wirklich einfallen würde, sich einzumischen. Wie sehen Sie das? Braucht der Iran unsere deutsche oder europäische Unterstützung?
Es kommt darauf an, in welcher Hinsicht. Veränderungen in Richtung auf mehr Pluralität oder liberaler Entwicklung können nur die Iraner selbst herbeiführen. Das wird sicherlich dauern angesichts der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse. Aber hier sollte man vom Ausland aus sehr große Zurückhaltung üben. Denn wie ja schon in den vorangegangenen Beiträgen erwähnt wurde, in dem Moment, wo das Ausland sich zu sehr einmischt, vor allem wenn es die USA tun, dann gibt es eher eine Gegenreaktion oder eine intuitive Ablehnung. Aber die Europäer könnten natürlich mehr tun in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Das Atomabkommen ist ja auch von Deutschland, Großbritannien und Frankreich unterzeichnet worden. Offiziell wollen diese drei Staaten dieses Atomabkommen am Leben erhalten, aber sie haben seit der Aufkündigung dieses Abkommens durch die Amerikaner im Mai des vorigen Jahres im Grunde genommen wenig bis nichts unternommen, um tatsächlich den wirtschaftlichen Druck, der auf dem Iran lastet, zu mindern. Man muss sich immer vor Augen führen, dass die Sanktionen, die die USA gegen den Iran verhängt haben, völkerrechtswidrig sind, weil es sogenannte Sekundärsanktionen sind. Die USA sind natürlich frei, den Iran zu sanktionieren, wenn sie dieses wünschen. Aber sie verlangen eben auch von Drittstaaten, dass sie keinerlei Handel mehr treiben mit dem Iran. Und das ist ganz eindeutig rechtswidrig.
Und trotzdem schauen die Europäer zu. Warum sind sie so passiv?
Es offenbart sich hier ein grundlegendes Dilemma europäischer Politik, das sich am Fall des Irans entzündet, aber weit darüber hinausgeht. Wir leben eine Welt im Umbruch. Zumindest gibt es zwei weitere neue Akteure in der internationalen Politik, Russland und China. Die deutsche Politik ist aber traditionell sehr transatlantisch ausgerichtet. Dafür gibt es viele gute Gründe. Aber solange die Welt jetzt in einem Umbruch sich befindet, ist es sicherlich angeraten, hier auch eine größere Differenzierung vorzunehmen und sich auch um gute Beziehungen zu Russland und China zu bemühen. Damit tun sich die Deutschen insbesondere schwer. Und der Iran ist nun gewissermaßen die Wasserscheide, wenn man so will. Was die Amerikaner machen, ist Unrecht. Und es ist ein klarer Verstoß gegen internationale Rechtsnormen. Die Bundesregierung hat aber nicht den Mut, ebenso wenig die Briten und die Franzosen, an die Adresse der Amerikaner gerichtet, zu sagen, wir machen das nicht mit und wir werden eure Sanktionen auch nicht mittragen. Die USA sind natürlich wirtschaftlich die mächtigste Macht der Welt und sich mit den USA wirtschaftlich anlegen, das will kein Land und keine Firma. Es geht auch nicht um Konfrontation, aber es geht um Akzentverschiebungen dahingehend, dass man zum Beispiel die Franzosen hätte unterstützen können. Die haben vor 2 Monaten den Vorschlag unterbreitet, dem Iran mit einem Überbrückungskredit zu helfen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Das ist dann allerdings gescheitert am Veto der Amerikaner, weil die Franzosen natürlich auch nicht wollen, dass die Amerikaner umgekehrt Frankreich sanktionieren. Aber die Deutschen waren in dieser Angelegenheit absolut schweigsam, keinerlei Zusammenschluss mit Frankreich. Es fehlt hier der Mut, gegenüber den amerikanischen Freunden doch mit einem gewissen Rückgrat aufzutreten und nicht lediglich zu schauen, was wollen denn eigentlich die Amerikaner?
Die haben, wie Sie sagten ja, einseitig den Atomdeal aufgekündigt. Da ist nun Teherans Lesart. Wir haben uns danach ein Jahr in Geduld geübt. Aber was hat uns das genutzt? Die USA haben ihre Sanktionen immer weiter verschärft und die Europäer haben außer Solidaritätsbekundungen, wie Sie sagten, auch kaum etwas unternommen. Im Mai hat Iran dann die Politik der strategischen Geduld für beendet erklärt. Wo führt das jetzt hin?
Ja, das ist eine interessante Frage. Im Zweifel zu mehr Konfrontation. Die Iraner haben ein Jahr lang festgehalten am Atomabkommen, obwohl es durch die Aufkündigung der USA im Grunde genommen rechtsunwirksam geworden war. Aber die Iraner wollten vor allem den Europäern signalisieren, wir wollen keine Konfrontation. Und sie haben gehofft, dass die Europäer ihnen beistehen, zumindest den wirtschaftlichen Druck auf den Iran lindern. Sie haben auch Lippenbekenntnisse in diese Richtung geäußert, aber geschehen ist de facto sehr, sehr wenig. Und diese sukzessive Anreicherung von Uran, die über die erlaubten Mengen hinausgeht, ist im Grunde genommen der Appell an die Europäer bzw. die Drohung an die Europäer. Wenn ihr nichts tut, um den Druck von uns zu nehmen, dann fühlen wir uns umgekehrt nicht mehr an das Abkommen gebunden. Wir werden dann mehr und mehr Uranium anreichern. Die Iraner wollen jetzt nicht heimlich nach der Atombombe oder offen nach ihr greifen, sondern sie suchen den Druck auf die Europäer zu erhöhen, damit die etwas für den Iran unternehmen. Das tun sie aber nicht. Diese Strategie der Iraner geht offenkundig nicht auf. Und damit ist eine gefährliche Konfrontation gegeben, denn die Amerikaner und die Israelis werden über kurz oder lang sagen, es wird jetzt gefährlich, das können wir nicht zulassen, dass die Anreicherung in Sachen Iran immer höhere Maßstäbe erreicht und wir wollen jetzt intervenieren. Also die Gefahr einer militärischen Konfrontation wird dadurch größer.
Man schaltet in Teheran ein paar Gänge höher. Eine US-Drohne wurde abgeschossen. Möglicherweise steckt Iran auch hinter den Houthi-Angriffen auf die saudischen Raffinerien und die Ölfelder. Und trotz Trumps Drohungen, man stehe bereit mit, Zitat, geladenen Waffen, nichts geschah, gegen Angriff abgeblasen. Wie kommt das in Teheran an?
Ich glaube, dass man in Teheran verstanden hat, dass nicht alles so heiß gekocht wird, wie man es dann am Ende isst. Die Iraner spielen eigentlich sehr souverän ein Machtspiel mit den USA. Sie lassen sich nicht in die Knie zwingen. Die Botschaft der Iraner ist ganz klar an die Adresse der USA gerichtet. Wir können über alles reden, wenn ihr die Sanktionen zumindest deutlich reduziert. Aber wir verhandeln nicht unter Druck und wir verhandeln auch nicht über unsere eigene Kapitulation. Das große Dilemma für die Iraner ist ja, dass die Amerikaner eigentlich nicht klar vermitteln, was sie wollen, beziehungsweise das, was sie wollen, ist für den Iran und für kein anderes Land wäre es ebenso wenig akzeptabel. Konkret wollen die Amerikaner, dass die Iraner komplett auf nukleare Anlagen verzichten, dass sie ihre gesamte Rüstung überprüfen und vor allem auf die Raketentechnologie verzichten und dass sie sich geopolitisch komplett zurückhalten aus der Region des Nahen und Mittleren Ostens sich zurückziehen. Diese Forderungen kann man natürlich stellen, aber sie sind vollkommen unrealistisch. Das wird der Iran nicht machen. Die Raketentechnik ist eine der Überlebensmechanismen, die die Iraner haben. Sie verfügen ja über keine nennenswerte Luftwaffe. Im Kriegsfall brauchen sie diese Raketen, um A, Flugzeuge abzuschießen, die angreifen, und B, die Verbündeten der USA in der Region Israel und Saudi-Arabien zu bedrohen. Und vor diesem Hintergrund wird es hier keine Weiterentwicklung geben. Die Amerikaner haben das Atomabkommen aufgekündigt in der irrigen Annahme, der Iran würde mehr oder weniger kapitulieren. Das tut er aber nicht. Und jetzt haben die Amerikaner ein politisches, ein diplomatisches Problem, denn sie müssen den Iran irgendetwas anbieten, sonst kann man nicht Verhandlungen führen. Die Iraner spielen auf Zeit, erhöhen ihrerseits den Druck. Es ist wie bei einer Pokerpartie. Wer am Ende gewinnt, ist gegenwärtig völlig offen.
Der Nahostexperte Michael Lüders, danke sehr für das Gespräch. Weltpolizei AD. Trump gibt die US-amerikanische Mittlerrolle am Golf und im Nahen Osten auf. Die Europäer wollen nicht in die Bresche springen. Unterdessen gibt es im Iran Proteste, die immer wieder aufflammen könnten, auch wenn das Regime sagt, der Aufruhr sei gesteuert aus den USA, aus Saudi-Arabien, aus Israel. Da ist so viel Unmut im Land, den wir versucht haben, heute Abend zu beleuchten. Bei HR2 Kultur, der Tag. Kein Sprit, kein Netz, keine Zukunft. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.